Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, hallo, schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt. Ihr wisst, hier gibt es jetzt eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit mir und mit dem Peter. Ich hoffe, ihr seid soweit alle fit und gesund und munter. Peter, du hoffentlich auch, oder gibt es irgendwelche Wehwehchen? Müssen wir über was sprechen?
Nee, da kann ich so ein bisschen, wie die jungen Leute sagen würden, flexen. Und zwar, toi, 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 ich bin eigentlich so gut wie nie krank. Ich habe jetzt mal überlegt, wie oft ich in den letzten, ja, ich muss schon leider sagen, Jahrzehnten beruflich gefehlt habe. Und das waren insgesamt nur 4 Tage.
Ich frage mich gerade, ob, wenn du jemanden, einen Bekannten im Supermarkt triffst und der fragt, Mensch, wie geht's, ob du ihm dann auch erzählst, dass du nur 4 Tage in deinem ganzen Berufsleben krank warst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich mir das schon anhören durfte. Besonders, wenn ich gesagt habe, oh, Peter, lass mal unsere Aufnahme verschieben, ich bin gerade krank geschrieben, ich habe eine Erkältung. Dann darf ich mir das jedes Mal anhören.
Kann mich gar nicht erinnern, dass ich das schon mal erzählt habe.
Mal. Freunde, wir müssen hier mal einen Cut machen.
Wir sind nämlich ein seriöses Magazin oder ein seriöser Podcast. Und der startet auch heute mit einer Hörermail, die uns jetzt Tanina zum Besten gibt.
Jawohl, die haben wir bekommen von dem lieben Raphael. Und Raphael, der hat eine persönliche Geschichte, aber er fängt erstmal damit an, dass er uns ein bisschen lobt. Ich bin seit Anfang an Hörer eures Podcasts und habe wirklich jede Folge gehört. Ich finde es großartig, wie offen, ehrlich und zugleich professionell ihr über Patientensicherheit und Erfahrungen im Krankenhaus sprecht. Euer Podcast sensibilisiert auf eine Art, die Vertrauen schafft und Betroffene stärkt. Und ich hoffe sehr, dass es noch viele weitere Folgen geben wird. Jetzt erfahren wir ein bisschen was über ihn. Vor rund 7 Wochen wurde ich wegen eines sehr seltenen Riesenzelltumors im unteren Oberschenkel operiert. Der Eingriff war umfangreich und die ersten Tage nach dem Eingriff waren nicht einfach, aber die Operation verlief erfolgreich und die Heilung schreitet gut voran. Durch die Sensibilisierung, die ich durch euren Podcast erfahren habe, habe ich in den ersten 3 Tagen nach der Operation im Spital akribisch alles aufgeschrieben, was mit mir passiert. Von Medikamentengabe über Untersuchungen bis hin zu kleinsten Beobachtungen. Und dann schreibt er, nach dem 3. Tag lief dann alles so gut, dass ich nichts mehr notieren musste. Ein gutes Zeichen. Euer Podcast hat mir geholfen, mich sicherer und bewusster im Krankenhaus zu bewegen, die richtigen Fragen zu stellen und Abläufe besser zu verstehen. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Peter, das ist doch genau das, was wir erreichen wollen.
Ja, dass man auch frühzeitig dann ein Stück weit Protokoll führt, weil doch das Erinnerungsvermögen mit der Zeit nachlässt. Aber die Zeilen zu Papier bringt, ohne jetzt von Misstrauen geleitet zu sein, sondern man soll schon Vertrauen zu den Ärzten, zum medizinischen Personal haben. Wenn wir da ein Stück weit zur zunehmenden Mündigkeit der Patienten auch beitragen können, dann ist das, glaube ich, auch das, was wir erreichen wollen. Das freut uns, dass wir ein entsprechendes Feedback dann auch bekommen.
Ja, und Raphael, der deckt wirklich auch das ab, was du gerade noch mal erwähnt hast, denn er schreibt noch im Nachgang, ihr leistet unglaublich wertvolle Arbeit für Patientinnen und Patienten, aber auch für das Vertrauen ins Gesundheitssystem. Das war ja der Punkt, den du gerade noch angesprochen hast. Ja, Raphael, also vielen herzlichen Dank für diese Mail und ja, toll, dass wir dir so ein bisschen ein Stück weit durch den Podcast Selbstvertrauen geben konnten, wenn du schreibst, du hast gelernt, bei uns so ein bisschen die richtigen Fragen zu stellen und die Abläufe damit besser zu verstehen. Großartig, und wir wünschen natürlich weiterhin gute Besserung.
Und jetzt kommen wir aber auch ohne weitere Umschweife zu unserem heutigen Fall. Und da geht es um Tobias.
Genau, und auch bei diesem Fall hoffen wir natürlich, dass wir das alles richtig beschreiben und begleiten. Und ansonsten, ihr wisst ja, wir sind hier jederzeit ansprechbar, schreibt er uns eine Mail. Also Tobias ist 38 Jahre alt, er ist Mitbegründer einer kleinen Firma, Vertriebsleiter. Er ist ein Mensch, dessen Alltag aus 8 bis 10 Stunden Büroarbeit, Kundenkontakt und auch unzähligen Stunden am Computer besteht. Er ist ein sehr strukturierter, aktiver Mann, der seine Aufgaben gewissenhaft erledigt und er ist es auch gewohnt, Verantwortung zu tragen. Am 21. Mai 2019 allerdings ändert sich sein Leben schlagartig. Er kommt gerade nach einem langen Tag im Büro nach Hause, trägt zum ersten Mal seine neuen Schuhe, die er zusammen mit seiner Frau Vanessa gekauft hat. Es ist ein schicker Lederschuh, dessen rechte Spitze aber leider an einer Stufe in der Einfahrt hängen bleibt. Tobias stürzt und fällt hart auf die rechte Schulter. Der Schock ist zuerst größer als der Schmerz und was er auf den ersten Blick als kleinen Unfall wahrnimmt, entwickelt sich bald zu einem medizinischen Albtraum, das muss man so sagen. Und der wird Tobias auch über Monate begleiten. Nach dem ersten Schrecken setzen dann sehr schnell sehr starke Schmerzen ein. Mit seiner Frau fährt Tobias in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Bereits bei der ambulanten Erstversorgung im Klinikum klagt er über starke Schmerzen. Eine deutliche Schwellung ist zu sehen und er hat massive Bewegungseinschränkungen im rechten Arm. Die behandelnden Ärzte entscheiden sich für eine Röntgenaufnahme des Schultergelenks. Und das Ergebnis ist alarmierend. Der Oberarmkopf ist kompliziert gebrochen, mehrere Fragmente sind verschoben und auch das Tuberculum majus, also der Ansatz wichtiger Sehnen, ist betroffen. Und jetzt ist auch eine sofortige Operation notwendig.
Und besonders bei mehr fragmentären Brüchen besteht die Gefahr, dass die Blutversorgung des Humeruskopfes beeinträchtigt wird. Und ohne diese notwendige operative Stabilisierung drohen Fehlstellungen, Gelenkzerstörung und sogar dauerhafte Bewegungseinschränkungen.
Also ein Kollege von mir, der ist beim Skifahren mal auf den Oberarmkopf gestürzt, auch mehrfacher Bruch. Und ich habe in dem Zusammenhang mal gehört, der Oberarmkopf soll einer der stärksten Knochen im Körper sein. Also sehr, sehr belastbar. Stimmt das? Weißt du das?
Ja, wenn ich mich da nicht irre, stimmt das? Der Oberarmknochen gehört, glaube ich, zu den Top 5 der kräftigsten Knochen im menschlichen Körper, landet aber, glaube ich, nur auf einem der letzten Plätze. Ich glaube, Platz 4 ist es. Der längste und kräftigste Knochen, das wissen die meisten, ist der Oberschenkelknochen, gefolgt vom Schienbein und dann dem Beckenknochen. Der Oberarmknochen kommt dann danach. Ich glaube, der ist ähnlich stabil wie der Schädelknochen.
Also diese Knochen müssen ganz schön was aushalten bei uns im Körper.
Ja, da hat sich die Natur schon was bei gedacht. Aber falls ihr denkt, dass Knochen einfach starr sind, das ist ganz und gar nicht der Fall. Sie sind echte, ja, man kann schon sagen, Hightech-Bauwerke. Leicht, aber unglaublich belastbar. Und trotzdem gilt, das wissen wir alle auch, selbst der stärkste Knochen kann brechen, wenn die Kräfte einfach zu groß werden.
Ja, oder der Sturz zu hart, wie bei Tobias eben. 3 Tage nach dem Unfall, nach dem Sturz, wird er operiert. Die Ärzte führen eine offene Reposition durch. Also das bedeutet, dass die Ärzte das Gewebe und die Knochen direkt freilegen, um sie dann ganz exakt auszurichten.
Man kann sich das so vorstellen wie ein Puzzle. Bei einem komplizierten Bruch liegen viele kleine Teile verschoben quasi herum. Und nur wenn man alles direkt sieht, kann man die Teile richtig zusammensetzen und wieder fixieren.
Ja, und wie gesagt, die Ärzte fixieren den Oberarm von Tobias mit einer winkelstabilen Penta-Platte. Also diese Platte kann man sich wie ein kleines Gerüst vorstellen. Sie hält die Knochenstücke exakt in Position, damit alles fest zusammenwachsen kann. Der Clou ist, dass die Schrauben wie ein Schloss passen. Also da wackelt dann nichts mehr, selbst wenn der Arm bewegt wird. Ergänzt wird das Ganze noch durch eine Zuggurtung. Das ist so eine Art Hängemattensystem. Die Sehnen ziehen ständig am Knochenfragment und die Zuggurtung hält das Fragment fest, damit das eben während des Heilungsprozesses nicht verrutscht. Ohne diese Technik könnte die Schulterbewegung auch dauerhaft eingeschränkt sein. Das wollen die Ärzte nicht und Tobias natürlich genauso wenig. Offiziell ist anschließend eine physiotherapeutische Behandlung vorgesehen, doch während seines Krankenhausaufenthaltes findet diese nicht statt. Am 27. Mai wird Tobias entlassen, voller Hoffnung, dass die Behandlung, die Operation greift. Aber schon bald beginnen die Probleme. Im Sommer, Ende Juli, schmerzt die Schulter, sie ist heiß und angeschwollen. Anfang August sucht Tobias erneut die Klinik auf. Ärzte führen Bluttests durch, es wird geröntgt, Ultraschalluntersuchung folgt. Am 8. August erfolgt die erste Revisionsoperation. Die Diagnose lautet Infektion nach Osteosynthese. Schultergelenksempyem, das ist eine Ansammlung von Eiter im Schultergelenk, die jetzt dringend entfernt werden muss, um eben weiteren Schaden zu vermeiden.
Ja, vielleicht an dieser Stelle eine kurze Erklärung. Ein Empyem, also das kann den Knorpel und den Knochen sehr, sehr schnell zerstören. Und Staphylococcus aureus ist der häufigste Erreger solcher postoperativen Infektionen. Es gibt verschiedene Arten von Staphylokokken und das ist eine dieser am häufigsten vorkommenden Varianten. Und wird das infizierte Material nicht konsequent entfernt, kann es zu einer sehr schweren Knochenentzündung kommen. Und Studien zeigen, dass eine verzögerte Entfernung von infizierten Platten das Risiko für dauerhafte Gelenkschäden deutlich erhöht. Und man muss wissen, diese Platten sind immer so, ja, eine Wohlfühloase für diese Keime. Da pflanzen die sich gerne dran, so wie Parasiten an Bäume, so ganz dicht dran. Und das ist so ein Milieu, was die sehr gerne haben.
Tobias hat das natürlich nicht sehr gerne und es wird auch alles getan. Am 13. August wird das infizierte Gewebe entfernt. Tobias leidet weiterhin unter starken Schmerzen und auch massiver Bewegungsarmut. Am 20. August wird das Implantat dann teilweise angepasst, Schrauben entfernt. Tobias erhält Drainagen, um Flüssigkeit aus der Wunde abzuleiten. Die Schmerzen sind nach wie vor extrem. Trotzdem wird er entlassen, weiterhin mit der Dauerdrainage und gegen die Schmerzen erhält er eine Morphinbehandlung. Also alles in allem kann man sagen, es geht ihm nach wie vor schlecht und er kann auch nicht arbeiten. In der Oberarzt-Sprechstunde heißt es abwarten. Keine MRT-Untersuchung, keine sofortige Entfernung der Platte. Tobias hält diesen Zustand allerdings nur wenige Tage aus. Verzweifelt und voller Schmerzen sucht er schließlich am 2. September das Deutsche Schulterzentrum in München auf, um dort eine Zweitmeinung einzuholen. Dort ist die Diagnose klar. Das Implantat muss entfernt werden, das Gelenk gesäubert und erneut versorgt werden. Die Wochen danach sind weiter geprägt von Schwellung, Rötung, wiederholten Wundöffnungen auch. Insgesamt dreimal bis Ende Oktober, damit das Sekret abfließen kann.
Und das ist extrem wichtig, denn Sekretansammlungen im Gelenk können den Knochen weiter zerstören, irreparabel zerstören. Und wenn die infizierte Platte nicht rechtzeitig entfernt wird, kann sich eine chronische Osteomyelitis, also eine Knocheninfektion, entwickeln. Um es vielleicht mal ganz anschaulich zu machen, stellt euch den Knochen wie einen Betonblock vor, in dem Bakterien nisten. Sie verstecken sich dann ganz tief im Knochen und in Anführungszeichen normale Antibiotika kommen oft nicht richtig hin. Deshalb muss der Chirurg oft operieren, das alte Material entfernen und den Bereich gründlich reinigen. Manchmal mehrfach bis ja zigfach. Wir hatten schon Fälle, wo 20, 30, 40 Spülungen gemacht werden mussten. Mhm. Und genau das passiert Tobias in seinem langen Behandlungsverlauf dann auch.
Am 28. Oktober, da sind wir jetzt schon, wird in der Münchner Spezialklinik ein MRT gemacht. Das Ergebnis ist nach wie vor verheerend. Der Humeruskopf, also der obere kugelförmige Teil des Oberarmknochens, das haben wir gelernt, der direkt in das Schultergelenk passt, ist mittlerweile stark zerstört. Tobias beschreibt ihn als matschig, so ist sein Gefühl. Am 31. Oktober wird Tobias dann in die Notaufnahme des Universitätsklinikums Frankfurt eingewiesen. Diagnose: Humeruskopf, Osteomyelitis, Bakterien haben sich jetzt wirklich ganz tief im Knochen eingenistet, zerstören die Substanz. Am selben Tag noch wird der Humeruskopf entfernt. Es folgen weiter immer wieder Spülungen, weitere Probeentnahmen. Anfang November wird dann ein Zementspacer eingelegt. Peter, hilft doch mal eben.
Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Man kann sich den Zementspacer wie einen provisorischen Oberarmkopf vorstellen. Er hält das Gelenk in Form, verteilt die Kräfte der Muskeln und liefert gleichzeitig eine Dosis Antibiotika direkt an und in den Infektionsherd. Erst wenn alles wirklich sauber ist, tauscht der Chirurg diesen Platzhalter gegen die dauerhafte Prothese aus. Wir hatten da schon mal den Fall bei einer Hüft-TEP. Ihr erinnert euch vielleicht.
Wir haben hier eine Aussage aus dem Gerichtsprotokoll und da beschreibt es Tobias so: Endlich entfernt, aber die Schmerzen bleiben. Die Beweglichkeit meines Armes ist fast null. Selbst einfache Handbewegungen, Schreiben oder Arbeiten am Computer sind eine Qual. Alles, was vorher selbstverständlich war, ist jetzt mühsam. Meine Frau hilft mir im Alltag, aber wir müssen alles neu organisieren. Die Firma, die wir aufgebaut haben, leidet darunter. Ende Januar 2020 wird dann eine offene Probeentnahme durchgeführt. Jetzt ist keine Infektion mehr nachweisbar. Am 18. Februar 2020 erfolgt dann die Implantation einer Schulterprothese, um das Gelenk wiederherzustellen. Die Rehabilitation dauert wieder mehrere Monate und Tobias berichtet immer noch von Schmerzen, Taubheitsgefühlen in Ring- und Mittelfinger und eingeschränkter Funktion des Armes. Seine Frau erzählt, wie der Alltag der Familie jetzt von Schonung und Schmerz und ständiger Sorge geprägt ist. Und das haben wir auch gerade schon gehört, die beruflichen Tätigkeiten, die Tobias zuvor souverän und wirklich stundenlang über die Woche erledigte, sind jetzt nur noch in ganz stark eingeschränktem Umfang möglich. Jetzt geht es darum, wie dieser Fall juristisch aufgearbeitet wurde. Denn ja, Tobias hat ja wirklich eine große Tortur hinter sich. Was kann man da an Fehlern finden? Was habt ihr an Fehlern gefunden? Wie seid ihr überhaupt vorgegangen in diesem Fall?
Ja, ich will vielleicht mal das Ganze verallgemeinern. Wir haben ja sehr, sehr häufig Fälle von Infektionen, die dann entsprechenden gesundheitlichen Schaden nach sich gezogen haben. Das sind in rechtlicher Hinsicht sehr schwierig zu fassende Fälle. Warum? Weil es schicksalhaft sehr häufig zu einer Infektion kommen kann, ohne dass den Medizinern, dem medizinischen Personal irgendetwas vorzuwerfen ist. Also wenn jemand kommt und sagt, so, ich habe nach einer Infektion jenes und dieses Problem, wie sieht es rechtlich aus? Dann muss ich immer sagen, das ist sehr diffizil und sehr schwierig und kann man nicht von vornherein die eine oder die andere Richtung beantworten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass nicht hygienisch genug gearbeitet worden ist und es dadurch zu einer Infektion gekommen ist. Das ist aber eher selten. Meistens tritt die schicksalhaft ein. Und dann ist häufig der Ansatzpunkt in rechtlicher Hinsicht, war dann die Behandlung, nachdem die Infektion festgestellt worden ist, die richtige? War die ausreichend? Ist direkt das richtige Antibiotikum in richtigem Umfang verabreicht worden oder hätte früher chirurgisch vorgegangen werden müssen? All das ist dann zu prüfen in rechtlicher Hinsicht. Und da ist häufiger der Ansatz als bei der Infektion als solcher. Und darum sind Versicherungen von Medizinern in diesem Bereich immer sehr zurückhaltend, was eine Bereitschaft zur Schadenregulierung anbelangt. So war es auch hier. Wir konnten uns außergerichtlich nicht verständigen und mussten dann wieder ins gerichtliche Verfahren übergehen. Da haben wir entsprechende Anträge gestellt. Wir wollen heute mal über die Anträge sprechen, die da gestellt werden. Da ist ganz wichtig, und ich erschrecke immer noch, wenn ich sehr selten glücklicherweise, aber ab und an auf Fehler von uns Anwälten stoße. Ja, wir Anwälte machen genauso viele Fehler wie Ärzte, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr, dass Schmerzensgeldantrag gestellt wird. Also es wird beantragt, der Kläger solle ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro beispielsweise erhalten. Das ist schon insoweit ein Fehler, als das Gericht immer an die Anträge gebunden ist. Also wenn das Gericht meint, das ist ja viel zu niedrig, wir hätten 20.000 Euro zugesprochen, aber es sind nur 10.000 beantragt, darf es nicht darüber hinausgehen. Darum ist es ein Fehler, einen Schmerzensgeldantrag zu beziffern. Ich hoffe, das war verständlich, aber das
du, ich habe es verstanden, dann hat es jeder verstanden, mach dir keine Sorgen.
Ja, du bist immer unsere Benchmark und das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass man das richtig macht. Es kommt ganz selten vor, aber es gibt immer noch Anwaltskollegen, die das wirklich falsch machen. Das darf eigentlich nicht sein, weil man so schneidet man sich den Ast ab, auf dem man sitzt.
Also, guckt eurem Anwalt auf die Finger. So, kommen wir zum konkreten Fall von Tobias zurück. Du hast ja vorhin schon kurz durchblicken lassen, ist das jetzt schicksalhaft eingetreten? Die ja, Entzündungen und was er da alles hatte in seinem Körper, die Bakterien, die da unterwegs waren, ist das schicksalhaft eingetreten oder ist da irgendwo nicht richtig gearbeitet worden?
Das meint zumindest der vom Gericht beauftragte Gutachter. Der bestätigt im Rahmen seines Gutachtens einen Behandlungsfehler. Er sagt, die orale Antibiotikatherapie mit Ciforoxim im Anschluss an die stationäre Behandlung, die war fehlerhaft. Es hätte eine andere Antibiotikatherapie gewählt werden müssen. Und er sagt weiter, also als Folge dieses Fehlers musste der Kläger 3 Tage nach dem Krankenhausaufenthalt wieder mit Infektionszeichen vorstellig werden. Und dann hat sich die weitere Behandlung angeschlossen. Also das war fehlerhaft. Und dann sagt der Gutachter weiter, als dann der Keim nachgewiesen worden ist, hätte es sofort zu einer Implantatentfernung kommen müssen oder zumindest zu einem Wechsel des Implantats. Mhm. Und das wurde auch nicht gemacht. Und das stellt auch einen Behandlungsfehler dar. Dann gab es noch einen weiteren Behandlungsfehler. Wir sind im Sachverhalt jetzt nicht weiter darauf eingegangen. Da hatte sich so eine chronische Fistel wurde angelegt. Das war auch behandlungsfehlerhaft. Und es gab noch einen weiteren Fehler, der jetzt aber auch von untergeordneter Bedeutung ist. Also es gab mehrere Fehler, die der Sachverständige, und das ist jetzt entscheidend, alle als einfache Fehler deklarierte. Also nicht als grobe, sondern einfache Fehler, die einfach mal passieren können. Und er sagt, diese Fehler haben aber nicht zu einem Gesundheitsschaden geführt. Auch bei korrekter Therapie, also richtigem Antibiotikum, wäre die Folge nicht anders gewesen. Das haben wir nicht nachvollziehen können.
Ich gerade auch nicht.
Wofür gibt es denn dann die richtigen Antibiotika, wenn das keinen Unterschied macht? Aber er sagt, nein, das wäre genauso verlaufen, wie es jetzt tatsächlich verlaufen ist mit dem falschen Antibiotikum. Dann sagten wir, aber es gibt doch hier die Vorgabe, dass man ein entsprechendes wirkungsvolles Antibiotikum verabreichen muss. Das ist doch dann grob falsch, wenn man das nicht macht. Das sah der Gerichtsgutachter nicht. Er sagte, nein, das ist nur ein einfacher Fehler. Und auch die Implantatentfernung, die sah auch nur als einfachen Fehler an. Sagt, ja, das kann mal passieren, dass man das nicht direkt macht und nochmal ein paar Tage versucht abzuwarten, ob sich nicht was bessert. Das würde er auch nur als einfachen Fehler ansehen. Mhm. Also wir hatten dann das Problem der fehlenden Kausalität. Wir wissen ja, im Arzthaftungsrecht reicht nicht der Fehler, sondern der muss auch kausal zu einem Gesundheitsschaden geführt haben. Und wenn man keinen groben Fehler hat, dann liegt die Beweislast beim Patienten. Und wenn er das nicht beweisen kann, geht das Ganze zu seinem Nachteil aus. Dann gibt es aber auch die Rechtsprechung, die muss man kennen als Arzthaftungsrechtler, dass mehrere einfache Fehler in der Addition auch zu einem groben Fehler führen können. Und dann entsprechend die Beweislastumkehr eintritt. Das war auch unsere rechtliche Argumentation beim Landgericht in der ersten Instanz. Aber die konnten sich nicht dazu durchringen, dass sie sagten, okay, diese vielen leichten Fehler, einfachen Fehler, haben in Summe zu einem groben geführt.
Also hattet ihr in dem Moment jetzt eigentlich nichts in der Hand?
Nein, wir hatten zwar einige Fehler, aber wir konnten die Kausalität dieser Fehler für den Gesundheitsschaden nicht nachweisen, weil der Sachverständige da nicht mitgespielt hat und sich auch nicht zu einem groben Fehler, genauso wenig wie das Gericht, versteifen konnte. Und darum ist die Klage abgewiesen worden.
Ist der Fall damit für heute zu Ende?
Wir haben in dem Fall doch Ansätze für eine Beweislastumkehr. Wir hatten ja über die Norm schon mal gesprochen, § 630h Absatz 5 WGB, für die, die es mal nachschlagen wollen, dass mehrere einfache Behandlungsfehler zum groben Fehler auch führen können. Da haben wir gedacht, da gibt es doch entsprechende Möglichkeiten, dass man zu dieser Annahme kommen kann. Darum haben wir Berufung eingelegt zum Oberlandesgericht. Und wir haben nochmal verhandelt, der Sachverständige wurde nochmal angehört. Wir haben den dann wirklich nochmal in die Mangel genommen, ob nicht wirklich ein grober Fehler festzustellen ist in der Addition der vielen einfachen oder ob ein einfacher nicht vielleicht umzudeuten ist in einen groben, weil da ist doch wirklich ein gravierender Gesundheitsschaden noch eingetreten. Er konnte sich auch in der zweiten Instanz dazu nicht durchringen. Und das Gericht wollte dann auch nicht weiter mitspielen, hat unsere Sichtweise nicht geteilt und hat uns dringend geraten, die Berufung zurückzunehmen, mangels Erfolgsaussichten. Das machen wir ganz selten. Warum machen wir das ganz selten, dass wir eine Berufung zurücknehmen? Weil dann ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen. Man hat dann keine Möglichkeiten mehr. Das Oberlandesgericht hätte hier in dem Fall, wenn wir die Berufung nicht zurückgenommen hätten, ein Urteil erlassen. Und das kann man immer noch angreifen. Das kann man dann eingreifen, wenn das Gericht die sogenannte Revision zum Bundesgerichtshof zulässt. Das kommt aber ganz, ganz selten vor. Und die zweite Möglichkeit, über die haben wir auch schon gesprochen, ist die sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde, also Nichtzulassung der Revision. Das kann man mit der Beschwerde zum BGH, zum Bundesgerichtshof, auch angreifen. Aber das hatten wir auch schon mal in einer der Folgen. Die Erfolgsaussichten sind da sehr, sehr gering. Und darum haben wir in dem Fall gesagt, da sehen wir auch keine Möglichkeiten mehr. Und dann haben wir die Berufung zurückgenommen. Und damit war das Verfahren leider mit einem negativen Ergebnis, trotz Vorliegens mehrerer kleiner Fehler, ja, aus Sicht unseres Mandanten negativ abgeschlossen.
Und damit schließt sich der Aktendeckel in dem Fall von Tobias. Und das war auch unser Fall für heute, für diese Woche, für euch. Eine Woche, das wisst ihr, exklusiv und kostenfrei auf RTL Plus. Und dann wandert der Fall auf alle anderen Plattformen, auf denen man sehr gerne unseren Podcast hören kann. Peter, du bist entlassen.
Ich würde es jetzt mal so verstehen, dass du sagst, ich kann in den Feierabend gehen, was ich jetzt auch gerne mache. Und dass wir uns nächste Woche wiederhören mit einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus. Und dass wir bis dahin zusammen
Tschüssi
sagen.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.